Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren fort mit der Betrachtung des Jakobusbriefes, Jakobus Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig macht und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Am vergangenen Sonntag haben wir gesehen, mit welch einem großen Ernst Jakobus unter der Leitung des Heiligen Geistes dem überaus schlimmen Übel eines geteilten Herzens entgegenwirkt. Unsere Glaubensväter pflegten zu sagen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Gott teilt unsere Liebe nicht mit den sichtbaren Dingen dieser Welt. Eine Person, irgendetwas Materielles oder eine bestimmte Tätigkeit genauso zu lieben wie ihn selbst, das duldet Gott nicht. Er nennt das geistlichen Ehebruch. Im Alten Testament ist das ein Bild für den Götzendienst Israels. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Jakobus fordert die betreffenden Gläubigen dazu auf, ihren bösen geistlichen Zustand zutiefst zu bereuen, sich vor Gott zu demütigen und sich ihm erneut gänzlich auszuliefern. Sich ihm zu unterwerfen, das ist ein sehr starkes Wort, aber ein sehr gutes Wort. Bedingungslos vor Gott zu kapitulieren, sich ihm bedingungslos zu unterwerfen. Auch das notvolle Miteinander der Gläubigen hat seine Wurzeln in der Liebe zur Welt, der Abkehr von Gott und dem Hochmut, der all dem zugrunde liegt. Das ist also der Zusammenhang, wenn Jakobus hier noch einmal auf den Umgang der Gläubigen miteinander zurückkommt. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Interessant, dass er auch hier wieder diejenigen, an die er diesen Brief geschrieben hat, als liebe Brüder bezeichnet. Sie sind also Gläubige, sind Menschen, die durch das Wort der Wahrheit von Neuem geboren worden waren, wie Jakobus an anderer Stelle in Kapitel 1, Vers 18 sagt. Bevor wir uns nun fragen, was mit diesen Worten hier gemeint ist, wollen wir abklären, was denn damit nicht gemeint sein kann. Da immer wieder auch gut, diese Frage zu stellen, um dann zum eigentlichen Verständnis eines Textes zu gelangen. Was ist eigentlich hier nicht gemeint? Es ist nicht damit gemeint, dass wir bestimmte Lehren, bestimmte Bewegungen oder Verhaltensweisen nicht beurteilen sollten. Im Gegenteil. Die Bibel fordert uns unmissverständlich dazu auf, die Geister zu prüfen. So lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Hier werden wir also ausdrücklich dazu aufgefordert, die Geister zu prüfen. Nicht jedem Geist zu glauben, sondern zu unterscheiden. Das Rechte, das was von Gott kommt, zu unterscheiden von dem, was letztlich vom Teufel kommt. Und Kapitel 2 im 1. Johannesbrief, die Verse 18 bis 23, Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das bedeutet also, dass immer dann, wenn behauptet wird, dass der Herr Jesus Christus nicht der Sohn Gottes sei, der ins Fleisch gekommen ist, um uns am Kreuz auf Golgatha zu erlösen durch sein Blut, dass es immer dann um einen falschen Geist geht, um einen Geist der Lüge, um einen antichristlichen Geist. Wenn also jemand in unserer Zeit behauptet, auch hier in Wuppertal behauptet, dass wir letztlich alle zu dem gleichen Gott beten würden, dann ist das ein antichristlicher Geist, der da spricht. Der lebendige Gott hat sich in Jesus Christus, seinem lieben Sohn, geoffenbart. Wir haben also die Aufgabe, die Geister zu prüfen. Und das tut der Apostel der Liebe. Im ersten Johannesbrief ist ja immer wieder die Rede von der Liebe zu Gott und auch von der Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Johannes wird auch von daher bezeichnet als der Apostel der Liebe. Und er hat diesen Brief geschrieben im Kampf gegen die Irrlehrer. Das ist also bezeichnet, im Kampf gegen die Irrlehrer. Also geht es immer wieder darum, zu unterscheiden, zu prüfen, die Geister zu prüfen. Das ist wichtig zu betonen in einer Zeit, in der jede Kritik an ihr Lehren als Lieblosigkeit bezeichnet wird. Es geht also in den Versen, die wir heute miteinander betrachten, im Jakobusbrief, nicht um ein Verbot zu prüfen oder zu beurteilen. Die Frage lautet, worum geht es dann? Nun, es geht um ein böses, gehässiges Reden gegen und über andere. Und dieses Thema hat uns schon einmal beschäftigt im Zusammenhang mit Kapitel 3, wo es um die sogenannten Zungensünden geht. Das Streben, das sündliche Begehren und Streben nach materiellen Vorteilen oder sonstigen Vorteilen hat seine Wurzeln in dem Hochmut des menschlichen Herzens, in dem Streben nach Unabhängigkeit. Im Grunde genommen liegt immer in der Liebe zur Welt ein rebellischer Geist zugrunde. Und es ist kein Wunder, dass da, wo man gegen Gott rebelliert, man auch anfängt, gegen den Bruder und gegen die Schwester zu rebellieren, sich dagegen aufzulehnen, böse über sie zu reden. Weil der Geist der Demut fehlt. Man scheut also nicht davor zurück, andere zu verleumden, das heißt Böses gegen oder über andere zu reden, oder, und da geht Jakobus noch einen Schritt weiter, andere zu verurteilen, das heißt also ein Verdammungsurteil, ein letztes richtendes Urteil über sie auszusprechen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder, wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt. Das ist noch eine Steigerung. Also es geht nicht nur um ein böses Reden, sondern dann zusätzlich noch um ein letztes abschließendes Verdammungsurteil über den anderen. Petrus, der Apostel Petrus, ermahnt uns ebenfalls dazu, von dieser bösen Art der Verleumdung Abstand zu nehmen. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 1 dazu: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und wir sehen daran, dass das offenbar in den Gemeinden damals immer wieder der Fall gewesen ist, dass man übereinander schlecht redete. Das ist also nichts, was neu ist, was erst in unserer Zeit geschieht, sondern das ist zu allen Zeiten der Fall gewesen, dass auch die Gläubigen, selbst die Gläubigen, hier geht es ja nicht um Ungläubige, sondern um gläubige Menschen, um solche, die wiedergeboren waren, dass selbst die Gläubigen über ihre Brüder und Schwestern böse herzogen, sie verleumdeten, schlecht über sie redeten und schließlich sogar ein Verdammungsurteil über sie fällten. Wie viel Unheil ist schon durch böses Reden gestiftet worden? Wie viel Rufmorde sind begangen worden? Wie oft ist die Atmosphäre in Gemeinden vergiftet worden, weil man wieder über andere geredet hat, böse geredet hat, nicht wohlwollend, sondern bösartig? Manchmal wundert man sich über das plötzliche veränderte Verhalten von Menschen, zu denen man eigentlich ein gutes Verhältnis hatte. Und man fragt sich dann, woher das kommt, ob da wieder ein Ohrenbläser am Werk gewesen ist. Und oft begegnet man selbst anderen Menschen mit Vorurteilen, weil man wieder mal was über sie gehört hat. Was Negatives. Ob es stimmt oder nicht, das hat man dann in den wenigsten Fällen nachgeprüft. Der Schaden, den der Diabolus, das ist die Bezeichnung für den Satan, das ist der Verleumder, der Zerwürfnisstifter, der Verkläger der Brüder, der Schaden, der durch ihn angerichtet worden ist, durch Verleumdung, ist unermesslich. Ich darf uns noch einmal erinnern an die Geschichte, die uns erzählt wird im 1. Chronikerbuch, Kapitel 19. Das wollen wir uns noch einmal ansehen. Da geht es um David und seinen Kampf mit den Ammonitern. Ich lese einmal die ersten Verse. Und danach starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. Da dachte David, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Es war also eine aufrichtige Absicht, von der David hier geleitet wurde. Er wollte den Sohn des verstorbenen Königs der Ammoniter trösten lassen. Und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, zu Hanun, ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht vielmehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen? Sind es nicht vielmehr Spione? Da nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. Er schändete sie also. Und das führte dann schließlich dazu, dass David einen Rachefeldzug begann und es gab viele Tote, über 40.000 Tote in diesem Krieg gegen die Ammoniter. Gab es also Leute, die unterstellten David böse Absichten. Es waren Ohrenbläser, so könnte man sie bezeichnen, Verleumder. Und auf der anderen Seite gab es solche, beziehungsweise hier diesen Sohn des Königs Nahasch, Hanun, so hieß er, der ihnen Glauben schenkte. Also immer dann, wenn Verleumdung geschieht und eine Atmosphäre dadurch vergiftet wird, gibt es diese beiden Seiten. Es gibt also solche, die böse reden über andere, und es gibt solche, die ihr Ohr dafür öffnen. Oder um es anders auszudrücken, die ihr Herz dafür öffnen. Und so hat einmal ein alter Puritaner gesagt, ein alter Gottesmann, der Verleumder hat den Teufel in der Zunge und der Zuhörer hat den Teufel im Ohr. Man fragt sich, was ist schlimmer? Nun, beides ist schlimm genug und hat viel, viel Schaden angerichtet in dieser Welt und auch speziell, und darum geht es ja hier, in der Gemeinde Jesu. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Nun macht Jakobus hier in einer sehr einleuchtenden Weise deutlich, was da eigentlich geschieht, wenn mal wieder über jemanden hergezogen wird. Er schreibt, wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Was meint er damit? Nun, wer gegen seinen Glaubensbruder oder gegen seine Glaubensschwester böse redet, der redet Böses gegen das göttliche Gesetz, nämlich gegen das königliche Gesetz der Nächstenliebe. Davon spricht Jakobus bereits am Anfang seines Briefes, von diesem königlichen Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, das ist das Gesetz Gottes. Wer also gegen seinen Bruder oder gegen seine Glaubensschwester Böses redet oder über sie gehässig und böse redet, der redet gegen das Gesetz Gottes. Das heißt, er stellt sich gegen das Gesetz Gottes, gegen das Gesetz der Nächstenliebe. Er stellt sich also nicht nur feindlich gegen den Bruder, sondern er stellt sich feindlich gegen das Gesetz. Das meint Jakobus hier. Der verleumdet oder redet böse und verurteilt das Gesetz. Also gegen das Gesetz und verurteilt das Gesetz, so sagt er weiter. Das bedeutet, er verdammt das Gesetz, weil er seinen lieblosen Maßstab an die Stelle des Gesetzes Gottes stellt. Er schiebt also das Gesetz der Bruderliebe beiseite und verurteilt das Gesetz, als ob es seine Pflicht, nämlich sein Richteramt, nicht erfüllen würde. Er redet gegen das Gesetz und er verurteilt das Gesetz. Unsere Aufgabe aber ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern sich danach zu richten, das heißt, ein Täter des Gesetzes zu sein. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Zu ergänzen, ein Richter des Gesetzes. Du richtest das Gesetz. Du richtest also nicht nur den Bruder, du richtest nicht nur die Schwester, sondern du richtest das Gesetz Gottes. Das Gesetz der Nächstenliebe. Und wirfst dem Gesetz Gottes vor, dass es seine Aufgabe, nämlich zu richten, nicht erfüllt. Du setzt dich an die Stelle des Gesetzes Gottes. Das ist der Hochmut des menschlichen Herzens, der sich immer dann offenbart, wenn man böse über den anderen redet. Also wir sehen, wie Jakobus hier argumentiert. Was ihm besonders wichtig ist, ist nicht nur, dass man den anderen verletzt, dass man dem anderen Schaden zufügt, sondern dass man sich gegen das Gesetz Gottes richtet und auflehnt. Ja, das Gesetz Gottes selbst verurteilt und verdammt. Das ist ihm wichtig. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns unter das Gesetz beugen, dass wir Täter des Gesetzes sind. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Das aber sollten wir sein, Täter des Gesetzes, und zwar vom Kreuz her. Es wird von Jakobus dieses Gesetz als königliches Gesetz bezeichnet, weil es das größte Gesetz ist, und es wird als Gesetz der Freiheit bezeichnet, weil es grundsätzlich in Christus Jesus schon erfüllt worden ist. Wir kommen also bei diesen Ermahnungen immer vom Kreuz her. Wir stehen nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes, sondern wir wissen, es ist grundsätzlich erfüllt am Kreuz auf Golgatha durch das, was Jesus an unserer Stelle getan hat. Und der Heilige Geist wirkt von daher in unseren Herzen, dieses Gesetz auch in der Praxis auszuleben. Wenn auch nicht in vollkommener Weise, wenn auch in aller Schwachheit. Aber doch ist das unser Trachten, unser Sehnen, dieses Gesetz Gottes vom Kreuz her auszuleben. Aber anstatt ein Täter des Gesetzes zu sein und den Bruder zu lieben, erhebt man sich über das Gesetz und maßt sich an, dem Gesetz das ihm allein zustehende letzte Urteil über einen Menschen abzusprechen. Man wird selbst zum Richter und zum Richter des Gesetzes. So haben wir gehört. Man erhebt sich über das Gesetz, aber nicht nur über das Gesetz, sondern Jakobus fährt fort, dass der Verleumder und der, der sich ein letztes anmaßendes Verdammungsurteil erlaubt über den anderen, dass er sich in seinem Hochmut auch über Gott erhebt. Er erhebt sich über den Nächsten, er erhebt sich über das Gesetz Gottes und er erhebt sich in seiner Hybris, in seinem Hochmut, in seinem stolzen Wesen über Gott selbst. Einer, so fährt Jakobus fort, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verdammst, also verurteilst im Sinne von verdammst? Es gibt nur einen, der über dem Gesetz steht, nämlich der, der es gegeben hat. Der Gesetzgeber, Gott selbst. Und es gibt nur einen, der nach diesem Gesetz Richter ist, nämlich Gott. Nur er hat das Recht, das letzte rettende und auch verdammende Urteil über den Menschen zu sprechen. Noch einmal, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Und dann kommt diese wichtige, entscheidende Frage, wer aber bist du, dass du den Nächsten verdammst, dass du den Nächsten verurteilst? Das bedeutet, wer bist du denn angesichts der Majestät Gottes, angesichts der Tatsache, dass er der Gesetzgeber ist, angesichts der Tatsache, dass er der Richter ist und niemand anders, dass er allein das Recht hat, zu verurteilen, zu verdammen. Wer bist du denn, o Mensch, dass du dir das Recht anmaßt, über andere zu Gericht zu sitzen? Ja, dich sogar über das Gesetz selbst und über Gott zu erheben, in deinem Hochmut. Wer bist du? Wie kannst du das wagen? Und diese Frage, die Jakobus hier stellt, sollte uns zutiefst demütigen und in die Buße führen. Das ist eine wichtige Frage, der wir uns stellen müssen. Und die Antwort kann ja nur lauten, wir sind elende Sünder. Wir haben kein Recht dazu, über andere schlecht zu reden. Wir haben kein Recht dazu, andere zu verurteilen. Und wir wollen die Drohung, die hinter dieser Frage steht, nicht überhören. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Und darum wollen wir jetzt zum Schluss anhand eines alttestamentlichen Beispiels sehen, dass mit dieser Art von Versündigung nicht zu spaßen ist, sondern dass sie immer negative Folgen für den Verleumder selbst mit sich bringt. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 16, die Verse 5 bis 14. Da geht es um David, der sich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom befindet. Ich lese ab Vers 5, Kapitel 16, Vers 5 folgende. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul. Das ist wichtig, ja? Ein Mann, der offensichtlich ein Verwandter Sauls war. Der hieß Shimi, der Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen.